Circa 8 Jahre unseres Lebens verbringen wir im Durchschnitt durchgehend nur mit Arbeiten. Umso wichtiger ist es natürlich, dass diese Zeit so angenehm und erfüllend wie möglich gestaltet wird. Leider muss man aus psychologischer Sicht sagen, und da gibt es wirklich sehr viel Forschung zu, machen viele Unternehmen immer noch sehr große Fehler. Einer der größten Fehler ist sicherlich die Tolerierung von Workplace Mistreatment, also der schlechten Behandlung, könnte man sagen, von Mitarbeitern am Arbeitsplatz. Also dazu gehört Mobbing, Diskriminierung, Respektlosigkeiten, sexuelle Belästigung. Da sagen leider beispielsweise immer noch 26%, dass ihnen sowas widerfahren ist. Aber auch physische Gewalt am Arbeitsplatz oder auch einfach nur Ausgrenzung, wo man das Gefühl hat, also das sagen zum Beispiel 45%, ja, die anderen wollen nicht, dass ich mit ihnen irgendwas mache, ja, die grenzen mich einfach aus. Und im Durchschnitt kam man in einer gigantischen Meta-Analyse mit 543 Studien, insgesamt knapp 1 Million Versuchspersonen aus 63 Ländern, kam man zu dem Ergebnis, dass 34% der Menschen sagen, ja, mir ist irgendwas davon schon mal passiert. Und es wäre absolut im Interesse von Unternehmen, diese Zahl deutlich zu drücken, also hier eher eine Null-Toleranz-Politik zu fahren. Also Abteilungsleiter müssten beispielsweise sagen, ja, wenn so etwas passiert, das ist ein absolutes No-Go und dann müsste man auch sofort intervenieren. Aber diese Zahl deutlich zu drücken wäre wirklich im Sinne vieler Unternehmen, weil die Forscher konnten zeigen oder haben berechnet, dass durch diese schlechte Behandlung am Arbeitsplatz, zum Beispiel sexuelle Belästigung oder Mobbing, den Unternehmen auch ein Haufen Geld verloren geht, weil wer zum Beispiel sexuell belästigt wird oder gemobbt wird oder diskriminiert wird, häufig auch gar nicht mehr zur Arbeit erscheint, also auch krank feiert und sagt, nee, da gehe ich nicht mehr hin. Auf der anderen Seite ist man auch dann nicht mehr so produktiv, also kann man sich ja gut vorstellen, wenn jemand jetzt gerade sexuell belästigt wurde, dass man dann mit ganz anderen Sachen beschäftigt ist im Kopf und sich überhaupt nicht mehr konzentrieren kann. Und wenn man all das mit einbezieht, kamen die Forscher zum Ergebnis, dass Unternehmen aufgrund dieses Workplace Mistreatments fast 700 Milliarden Dollar bis zu fast 2 Billionen Dollar jährlich verlieren. Also diese Zahl deutlich zu drücken, und das kann man zum Beispiel durch klare Regeln wirklich erreichen. Also man konnte zeigen, beispielsweise in Ländern, in denen es deutlich klarere Regeln gibt bezüglich solcher Verhaltensweisen, also auch gesetzlich verankert deutlich klarere Regeln. In solchen Ländern kam das durchaus seltener vor. Gleichzeitig kann es auch sehr wertvoll sein, im Unternehmen ein stärkeres Bewusstsein für diese Problematik zu schaffen. Denn in Bezug auf die MeToo-Bewegung beispielsweise konnte man zeigen, dass hier dann die Zahlen für sexuelle Belästigung im Laufe der letzten Jahre etwas zurückgegangen sind. Und wenn man das auch für die anderen Sachen, also auch für Mobbing, Diskriminierung, Respektlosigkeit etc. hinbekommen würde, dann wäre nicht nur der Arbeitsplatz für die Menschen deutlich attraktiver, sondern die Unternehmen würden auch einen Haufen Geld sparen können. Der zweite und für viele Unternehmen wirklich fatalste Fehler ist, dass sie bei ihren Auswahlverfahren, also wenn es darum geht, den besten Mitarbeiter zu finden oder eine neue Führungsperson zu finden, immer noch richtig miese Auswahlverfahren benutzen. Also häufig findet man einfach nur so unstrukturierte Interviews, wo die Standardfragen gestellt werden. Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Warum haben sie sich für dieses Unternehmen entschieden? Natürlich haben da im Vorfeld viele schon Standardantworten aus dem Internet rausgesucht und die präsentieren sie dann dem Personaler und dem bleibt letzten Endes nichts anderes übrig weil ja alle mehr oder weniger die gleichen Sachen sagen, auf solche Oberflächlichkeiten wie Sympathie, also ist mir die andere Person sympathisch, wie ist so die Körpersprache, wie ist so der allgemeine Vibe oder ist mir die andere Person ähnlich, auch da weiß man aus der Psychologie, wenn einem jemand sehr ähnlich erscheint, vielleicht die gleichen Hobbys hat, also in Bewerbungsgesprächen wird ja dann auch gerne nach Hobbys gefragt, all das hat so gut wie keine Validität, sagt also fast nichts darüber aus, ob die Person später ihren Job gut machen wird oder nicht. Und wenn dann auf Basis solcher oberflächlichen Kriterien jemand ausgewählt wird, ist das natürlich für das Unternehmen sehr problematisch, weil man auf die Art und Weise eben nicht die besten Mitarbeiter bekommt. Und für die anderen Angestellten, die dann vielleicht mit dieser neu eingestellten Person zusammenarbeiten müssen, ist das natürlich auch alles andere als angenehm, wenn sie dann die ganze Arbeit machen müssen, weil die andere Person vielleicht nicht die Fähigkeiten hat, diesen Job auszuführen. Also wie könnte man es deutlich besser machen? Unzählige Studien haben gezeigt, dass einer der besten Prädiktoren dafür, ob jemand seine Arbeit später gut machen wird, ob er dem Unternehmen wirklich eine Stütze sein wird, ob er vielleicht auch Innovationen bringt und Probleme gut lösen kann. Einer der besten Prädiktoren sind kognitive Leistungstests, also wirklich Intelligenztests, weil man Intelligenz, nämlich die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit, natürlich in so vielen Bereichen der Arbeit brauchen kann. Natürlich gibt es einen Unterschied, je nachdem, wie komplex die Arbeit ist. Also ein Wissenschaftler bei der NASA, bei dem hat Intelligenz natürlich noch eine deutlich höhere prognostische Validität, also kann besser vorhersagen, ob der seinen Job gut machen wird, als zum Beispiel bei einem LKW-Fahrer. Aber selbst da, auch da kann man ja auf Probleme stößen, wenn es Probleme mit der Ladung gibt oder so. Selbst da hat Intelligenz immer noch eine gewisse Vorhersagekraft. Umso erstaunlicher ist es aber, dass genau in den Berufen, in denen Intelligenz besonders wichtig ist, weil sie so hochkomplex sind, nämlich wenn es ums Führungspersonen geht, in Deutschland nur so circa in 1-4% der Fälle tatsächlich Intelligenztests durchgeführt werden. Während in den USA zum Beispiel, wenn es um Managerpositionen geht, da macht man das immerhin schon in 50% der Fälle. Und das ist wirklich sinnvoll, weil Manager müssen so viel Informationen in kürzester Zeit verarbeiten, müssen dann intelligente Entscheidungen treffen, die für das Unternehmen so wichtig sind. Und von daher ist es absolut sinnvoll, auch auf Intelligenz zu testen. Weitere gute Auswahlverfahren sind zum Beispiel Integritätstests. Vor allem, wenn man zuvor schon einen Intelligenztest durchgeführt hat, dann kann man durch Integritätstests nochmal zusätzlich, zu ca. 20% der Varianz wird hier nochmal zusätzlich aufgeklärt, und man kann damit dann noch besser vorhersagen, ob jemand wirklich geeignet ist für einen Job oder nicht. Integritätstest, damit testet man, wie moralisch einwandfrei sich jemand verhält, ob jemand vielleicht am Arbeitsplatz stiehlt, ob er absichtlich krank feiert, obwohl es keinen Grund dazu gibt, ob er andere Leute mobbt, ob er Alkohol trinken würde. Und man macht das zum einen direkt, man kann auch direkt fragen, wie ist denn so deine allgemeine Einstellung zu Alkohol am Arbeitsplatz und so. Und erstaunlicherweise sind da viele Leute dann sehr ehrlich, weil sie, gerade wenn sie moralisch nicht so integer sind, dann denken, ja, die anderen machen das doch auch alle. Also wer hat nicht schon mal Alkohol am Arbeitsplatz getrunken? Zum anderen kann man auch indirekt testen, indem man zum Beispiel sowas fragt wie, bist du eher rational oder bist du eher abenteuerlustig? Und die Leute, die, also nur im Durchschnitt, aber die Leute, die eher sagen, ja, ich bin eher rational, die würden am Arbeitsplatz eher nicht zum Beispiel etwas stehlen. Ja, und während die Leute, die abenteuerlustig sind, die sind da eher schon gefährdet, dass sie mal irgendwas mitgehen lassen. Natürlich kann man auch Einstellungsgespräche führen, also das traditionelle Bewerbungsgespräch kann man durchaus auch durchführen. Allerdings eben nicht so, wie ich es eingangs erwähnt habe, nämlich indem man völlig unstrukturiert dann so Standardfragen raushaut, die jeder tausendmal schon gehört hat und auf die sich jeder natürlich vorher einstellen kann. Weil das ist dann wirklich ein abgekadertes Spiel und ich kriege ja keine Varianz, wenn alle die gleichen Antworten geben. Viel besser wäre es natürlich, ein sogenanntes strukturiertes Interview durchzuführen. Zuvor macht man eine Anforderungsanalyse, schaut, welche Eigenschaften braucht man denn jetzt wirklich für diesen Job, für den ich den Bewerber suche. Also nehmen wir mal an, ich suche einen Abteilungsleiter, dann wären zum Beispiel kommunikative Fähigkeiten sehr wichtig, dann wären Führungsverhalten natürlich sehr wichtig und man könnte dann zum Beispiel eine konkrete Situation vorgeben. Stellen Sie sich vor, es gibt Streit unter Mitarbeitern, wie würden Sie das beispielsweise lösen? Ja? Und auf die Art und Weise, wenn man dann diese strukturierten Interviews mit einer großen Bewerberzahl durchführt, dann hat man natürlich auch Varianz. Ja, der eine hat einfach keine gute Lösung für diese Situation und der andere hat eine gute Lösung für diese Situation. Und es gibt natürlich noch andere Situationen und Fragen, die er da beantworten muss. Und diese strukturierten Interviews, das hat man auch in Forschungsarbeiten zeigen können, haben auch eine sehr gute Vorhersagekraft, wenn es darum geht, den idealen Bewerber zu finden. Der dritte Fehler, den viele Unternehmen auch begehen, ist, dass sie Fehler machen bei der Personalentwicklung, also bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Sie machen dann wirklich ziemlich sinnlose Seminare bei irgendwelchen Motivationsgurus, wo dann die permanent irgendwelche Musik spielt und irgendwelche Phrasen rausgehauen werden. Du hast dein Schicksal ganz allein in der Hand und alle Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, die haben dich genau an diesen Punkt geführt, nämlich zu mir in dieses Motivationsseminar. Oder ein anderer Trend, zum Beispiel Führungskräftetrainings mit Pferden, wo dann man lernt, wie man Pferde führt, weil Menschen führen ist ja genauso, wie man Pferde führt. All das sind natürlich aus Forschungssicht sehr, sehr fragwürdige Sachen. Auch wenn die Teilnehmer vielleicht danach sagen, oh, das war eigentlich ganz cool, ja, war wie so ein schöner Urlaub und mit den Pferden so Kontakt aufnehmen war auch ganz nett. Aber haben die dann wirklich was gelernt für ihren Job? Haben die irgendwelche Fähigkeiten, die sie im Job, ja, also der Transfer ist ja immer das Schwierige, haben sie dann wirklich etwas gelernt, was ihnen im Job weiterhelfen wird? Und das würde man natürlich aus Forschungssicht eher verneinen. Viel effektiver sind dagegen Weiterentwicklungsmaßnahmen, in denen demonstriert wird, in denen man lernen kann am Modell. Also zum Beispiel, indem man, wenn es jetzt zum Beispiel um Mitarbeiterführung geht, indem man hier Videos zeigt, wie ein gutes Mitarbeitergespräch ablaufen kann, wie da ein respektvoller Umgang aussehen kann und wie man zum Beispiel auch durch bestimmte psychologische Techniken wie verbales Spiegeln oder nonverbales Spiegeln einfach eine bessere Beziehung zu der anderen Person aufbauen kann. Wie effektiv so etwas sein kann, konnte man zum Beispiel in einer der größten Meta-Analysen zum Thema Führungskräftetrainings zeigen, in der 335 Einzelstudien mit 26.573 Versuchspersonen zusammengefasst wurden. Und da konnte man zeigen, dass die Trainings, bei denen man unter anderem auch auf Demonstrieren, also Lernen am Vorbild gesetzt hatte, besonders effektiv waren. Und am effektivsten waren Trainings mit einem Methodenmix, wo man also zunächst mal Informationen präsentiert bekam, warum etwas wichtig ist, warum man das jetzt lernt. Also wenn es zum Beispiel um die Gesprächsführung mit Mitarbeitern geht, zu verdeutlichen, dass vielleicht so ein Mitarbeiter irgendwann kündigt und dass natürlich dadurch ein riesiger Schaden entstehen kann für das Unternehmen, dann wie so ein Mitarbeitergespräch am besten gestaltet wird, zum Beispiel mit nonverbalem oder mit verbalem Spiegeln. Und im nächsten Schritt wird dann demonstriert, man bekommt ein Beispielvideo gezeigt, wie so etwas ablaufen kann idealerweise oder wie es vielleicht nicht ablaufen sollte, damit man auch ein Negativbeispiel hat. Und dann als letzte Methode auch sehr wichtig, das, was man da gesehen hat, sollte auch eintrainiert werden. Also man sollte das auch üben lassen, zum Beispiel dann in kleinen Gruppen von 3 oder 4 Leuten, wo man dann diese Mitarbeitergespräche üben kann und man dann auch Feedback bekommt. Ein weiteres sehr interessantes Ergebnis aus dieser Meta-Analyse zur Führungskräfteentwicklung war, dass freiwillige Trainings, also wenn man es den Mitarbeitern freistellt, ob sie zu diesem Training gehen, zwar auf der einen Seite dazu führen, dass das Gelernte auch eher angewendet wird, also der Transfer gelingt dann eher, wahrscheinlich weil man eher motiviert ist, wenn man das freiwillig machen kann. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, was für das Unternehmen dabei hinten rauskommt, wenn es um die Resultate geht, ob es um mehr Profit geht, um Arbeitszufriedenheit, um höhere Motivation, mehr Commitment, weniger Kündigungen, weniger Krankfeiern etc. Da waren dann erstaunlicherweise Trainings, zu denen man verpflichtet worden war, wo dann der Big Boss gesagt hat, ja, du musst dahin gehen, da waren diese Trainings effektiver. Und der einleuchtende Grund ist, dass wenn man es verpflichtend macht, einfach mehr Leute zu diesen Trainings hingehen. Man konnte nämlich beobachten, dass bei den freiwilligen Trainings im Durchschnitt nur 41 waren, während bei den Unfreiwilligen im Durchschnitt immerhin 263 Teilnehmer waren. Und je mehr Führungskräfte ihre kommunikativen Fähigkeiten verbessern, dann auch mehr auf ihre Mitarbeiter eingehen und vielleicht auch ihre Führungsfähigkeiten insgesamt verbessern, desto größer ist natürlich der Effekt für das Unternehmen. Das sind also 3 der vielleicht größten Fehler, die in Unternehmen heute noch gemacht werden. Und hier entsteht auf der einen Seite, wie gesagt, großes psychologisches Leid, zum Beispiel wenn es um dieses Workplace Mistreatment geht, die schlechte Behandlung am Arbeitsplatz. Auf der anderen Seite kostet das die Unternehmen natürlich auch Unmengen an Geld oder manchmal führt es auch wirklich in die Pleite, wenn beispielsweise eine Führungsperson eingesetzt wird, die einfach nicht die Fähigkeiten hat oder auch nicht die moralische Integrität hat, diesen Job gut zu erledigen. Und was dann im schlimmsten Fall passieren kann, haben wir zum Beispiel in Bezug auf den Wirecard-Skandal leider beobachten können. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Zu all diesen Themen gibt es auch noch ausführlichere Episoden, also schaut gerne mal auf dem Kanal, schaut auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut auch gerne mal natürlich wie immer in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.